Hallo und herzlich willkommen zu Chaos im Radio, eurer nerdigen Sendung. Einmal im Monat, einmal im zweiten Montag im Monat, hier auf eurer Lieblingswelle hoffentlich. Ich bin der Cyrox und hier mit mir ist der Hannes.
Hallöchen. Gar nicht so leicht, so ein Intro.
Ha?
Gar nicht so leicht, so ein Intro.
Intro will geübt sein, heißt es doch irgendwo geschrieben.
So ist es.
Na, hast du den März gut überstanden?
Ja, mit allem, was dazu gehört. Sonne, Schnee, Sonnenbrand.
Schnee?
Ja. Ich bin nochmal durch den Thüringer Wald gelaufen, da lag Schnee rum.
Ah ja.
Überraschend, zu Ostern. Also für mich überraschend. Ich glaube, für die Menschen, die da wohnen, ist das gar nicht so überraschend.
Warum schlägt hier eigentlich Schnee rum?
Ja. Genau. Hier, du musst noch sagen, wir sind, wer wir sind, glaube ich.
Wir sind Chaos im Radio vom, vom Potsdamer Chaos-Treff, vom Chaos-Treff Potsdam, CCCP. Genau. Und wir finden hier einmal im Monat statt und bringen euch die neuesten technischen Themen und auch ein bisschen, machen euch so ein bisschen die Erklärberries für was so im Netz irgendwie geht. Und auch so Netzpolitik beispielsweise.
Und was so rüberschwappt ins Echte.
Ja, was heißt ins Echte? Alles ist echt.
Ja, für dich.
Nur das eine ist digital, das andere ist eher analog.
Bist noch jung. Für mich ist das alles nicht echt, was da in meinem Bildschirm passiert.
Ich finde das, was andere als echt bezeichnen, also die Bezeichnung dafür als Meat Space im Sinne von so
ja.
Meat wie Fleisch, finde ich eigentlich besser, weil im Sinne von so, nur weil das eine physisch ist und das andere nicht, ist beides gleich real. Ja, für mich auf jeden Fall real war in den letzten Tagen Kisten schleppen. Ich habe bei einem Umzug mitgeholfen. Das war dann nicht ganz so digital meist. Da waren auch Akten dabei und Bücher. Gott. Bücher sind ja auch wichtig, aber ja, genau. Aber deswegen freue ich mich, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, um auch wieder über die anderen Themen zu sprechen. Und derer haben wir ja auch wieder einige. Genau.
Bücher. Das erste, was mir hier einfällt, übrigens pro Tipp, ja, also wer mal so einen Umzug gemacht hat, wird feststellen, huch, wenn man ein bisschen liest und die Bücher nicht weitergibt, dann ist das irgendwann ganz schön viel und ganz schön schwer. Also die Strategie, die mir zusagt, ist ja wirklich nur aufheben, was man wirklich plant, nochmal zu lesen oder was irgendeinen besonderen Wert für sich selbst hat, alles andere stellt's doch in einen von diesen tollen Share-Schränken oder gebt's weiter an Freunde.
So Buchtelefonzellen so beispielsweise meinst du, ne?
Genau, sowas, ja.
Ja, also ich habe da eine umfangreiche, aber so von den Namen her gut sortierte Buchsammlung vorgefunden tatsächlich. Also die Person, deren Hausrat da in Kisten verpackt wurde, ist auf jeden Fall eine sehr belesene Person gewesen.
Ja, na, wenn man es ernst meint, ist ja auch schön. So ein schönes Bücherregal ist ja auch schön. Aber wenn man es dann umziehen muss, ist es nicht mehr so schön.
Ja.
Okay, weißt du, was man auch in ein Buch schreiben kann?
Na.
Ganz Zahlen? Viele Zahlen, ja.
Okay. Kann man? Das sind dann meistens Codebücher?
Genau, gibt's gar nichts mehr so viel, oder? Codebücher? Weiß ich nicht. Schon lange nicht mehr gesehen. Aber vielleicht kauft man sowas, wenn man Spion ist.
Mhm.
Dann zu hören, übersetzen zu können, was man hört auf dem Zahlensender.
Ja. Müssen wir, glaube ich, nochmal kurz Zahlensender so ein kleines bisschen erklären, oder?
Ja, das überlasse ich dir. Wir hatten das, ist ja auch eins unserer jährlich wiederkehrenden Themen. Aber der ist ja neu. Also jetzt können wir wieder mal drüber reden.
Genau, also warum reden wir gerade über Zahlensender? Es ist kürzlich ein neuer Zahlensender im Sinne von einer, ich nenne es jetzt mal ganz verkürzt, Radiostation, ein Sender online gegangen, der wohl zweimal täglich auf Farsi Zahlen sendet, also in der Sprache Farsi. Ich glaube, andere, bin ja nicht ganz so bewandert, ob das dasselbe wie Persisch ist oder eigentlich nur eine, also ein anderes Wort dafür, beziehungsweise die fachlich korrektere Version, das, was gemeinhin irgendwie als Persisch bezeichnet wird. Deswegen bitte seht es mir nach. Da werden Zahlen gesendet und auf bestimmten Frequenzen. Und das Schöne ist, so Zahlensender werden eben ganz gerne von Spionen und Geheimdiensten genutzt, um ihre Spione hinter den feindlichen Linien zu erreichen. Irgendwelche Geheimdienstagenten, um denen mitzuteilen, das ist der Code des Tages quasi, mit dem ihr eure Nachrichten ver- oder entschlüsseln sollt. Die Agenten müssen dann nicht selber aktiv irgendwas senden, sondern die müssen einfach nur hören und können sich das dann notieren und letztendlich ihre Nachrichten ver- und entschlüsseln. Und was dahinter steht, ist so ein One-Time-Pad, ist so theoretische Gedanke dahinter. Dadurch, dass du halt so ein Code hast, kannst du was produzieren, was quasi wie zufällig aussieht.
Genau, und ich glaube, das ist auch, muss ich vorsichtig sein, aber ich meine, es ist theoretisch nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch unknackbar, so ein One-Time-Pad, weil man, weil es ja nur einmal verwendet wird, hat man nie genug Daten, um irgendwelche Attacken drauf zu fahren. Und du kannst eben das nicht von Zufall unterscheiden. Und wenn so ein Zahlensender wird mit Sicherheit auch einfach jede Menge Zufallszahlen am senden und zu irgendeinem Zeitpunkt kommt dann wahrscheinlich der Code, also der relevante Code, und dann ist es für denjenigen, der es entschlüsseln will, ohne den Code, den One-Time-Pad zu haben, das Einmal-Passwort, ist das faktisch unmöglich rauszufinden, was ist jetzt hier Zufall und was ist tatsächlich relevant zum Entschlüsseln. Das ging ja auch so ein bisschen in die Richtung in der Enigma. Da war nur das Problem, dass ja immer wieder die gleichen Wörter am Anfang und am Ende vorkamen und die Menschen um Turing wussten, was sie da entschlüsseln, was sie zu erwarten haben, wenn eine Nachricht anfängt. Genau, und damit wurde dann das sozusagen dieser One-Time-Pad ausgehebelt.
Naja, also Enigma ist ja, da war ja dann auch noch eine physische Maschine mit so diesen Walzen.
Genau, dadurch konnte es auch nicht ganz zufällig sein, ja, stimmt schon.
Ja, also dieser neue Zahlensender, über den wir gerade sprechen, der wird aktuell als V32 bezeichnet. Also der hat ja keinen offiziellen Namen in dem Sinne, aber
wurde auch nicht angekündigt.
Nee, genau. Aber wird momentan als V32 bezeichnet, und was da auch durchaus interessant ist, ist, wo der sich befinden soll, nämlich in Baden-Württemberg. Durch Triangulation kann man ja versuchen, von wo wird da eigentlich gesendet, und es wurde wohl von, ich glaube, vor allem Funkamateuren eingegrenzt auf so zwischen der Panzerkaserne Böblingen und den Patch Barracks. Und das sind beides Militäreinrichtungen von US-Truppen in Deutschland. Und wenn man sich mal sowohl die Sprache quasi anschaut und das sich in der Nähe von US-Truppenstützpunkten befindet, könnte sich der Verdacht auftun, dass es sich vielleicht um einen Sender handelt, der irgendwas mit dem Krieg gegen den Iran aktuell zu tun hat oder haben könnte. Ist allerdings nicht gesichert, und ob man das rauskriegt, wird sich zeigen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, es könnte aber auch eine bewusste Verwirrtaktik von der einen oder anderen Partei sein. Also
genau, False Flag sozusagen. Ja. Also das ist eigentlich noch spannender als der Zahlensender an sich, ist ja auch, was sich so, welche Leute sich damit beschäftigen und warum, ne, und versuchen dahinter zu kommen. Ja. Gab ja so noch so ein paar kleine Cherries on top sozusagen, nämlich dass manchmal irgendwelche Windows-Töne reinkommen, so dass es also so wirkt, als hätte jemand, würde jemand einen Windows-Rechner benutzen, um das auszustrahlen. Und es ist unmöglich rauszufinden, ob das jetzt Inkompetenz ist, dass da ein Windows-Ton dazwischen kam oder ob es Absicht ist. Genauso wie man eben nicht weiß, warum die Zahlen auf Farsi gesprochen werden. Ist schon schön. Also man kann sich wunderbar damit beschäftigen, ohne dass jemals was dabei rauskommt.
Ja, genau. Also aber es kann natürlich auch einen sehr realen Hintergrund haben. Also das soll gar nicht so heißen, dass das und False Flag würde ja auch bedeuten, dass es quasi von iranischer Seite kommt, aber irgendwie so oder von wem auch immer und aber gar nicht von den US-Truppen, sondern von irgendwem. Aber es kann natürlich auch sein, dass es ein bewusstes Ablenkungsmanöver ist, zum Beispiel seitens USA und Israel, um Kapazitäten dort hinzubinden, die vielleicht anderswo sonst gebraucht. Also der Raum ist relativ weit offen.
Es kann ja auch einfach irgendeine Truppe von Scherzkeksen sein, ja. Also das kommt ja auch immer noch dazu. Also
was? Ein Piratensender quasi.
Ja, ein Piratensender. Ein Piratenzahlensender. Das hatten wir doch schon geplant. Wo ist eigentlich Knurps? Neue Verschwörungstheorie. Knurps betreibt einen Zahlensender und kann deshalb nicht
hier sein. Oh, ja. Ich glaube, das ist nicht okay, neue Verschwörungsmythen hier zu bilden, wenn die Betreffenden nicht anwesend sind.
Grüße gehen raus.
Jedenfalls, genau. Grüße gehen raus an Knurps. Ja. Was ist sonst noch so passiert? Ich habe einen isländischen Vulkan gesehen. Leider nur von oben. Ich bin verreist und bin dabei über den isländischen Vulkan geflogen, unter anderem, der vor über zehn Jahren dafür sorgte, dass in Europa der Flugverkehr lahm lag, weil er ausgebrochen war damals. Aber er sah sehr schön aus von oben, kann ich nur sagen. Irgendwann muss ich auch mal schauen, das sah so schön aus, sage ich mal, dass ich verstehe schon alleine deswegen, warum man wahrscheinlich nach Island irgendwie will, auch die Landschaft, diese sehr karge Landschaft, sich das mal irgendwie anzuschauen und nebendrin irgendwie noch so heiße thermische Quellen, hat mir auf jeden Fall Appetit gemacht, dass ich vielleicht dann mal Island selber vielleicht auch mal besuche, aber nicht direkt jetzt vielleicht. Genau, aber das ist sonst noch so passiert. Und ich sehe.
Ist da eigentlich Aktivität? Also sieht man da noch was? Dampft da also irgendwas oder so?
Also da leben schon immer noch Menschen.
Ich meine, ob der Vulkan aktiv ist. Also im Sinne von, macht der irgendwas? Manche Vulkane sind ja einfach so daueraktiv.
Also das, was ich gesehen habe, nee, der ist aktuell nicht aktiv. Also zumindest nicht da, also obenrum halt. Also es glaube ich schon, also Geologen würden bestimmt sagen, es ist noch ein aktiver Vulkan, aber er ist halt jetzt, er bricht halt gerade nicht aus.
Okay. So.
Vielleicht sollten wir uns mal jemanden aus dem Bereich, der sich da ein bisschen mehr auskennt, da
fragen. Oh, ich kenne sogar jemanden.
Okay, wir lass uns vielleicht mal über Geologie sprechen, irgendwann.
Ja, und über Island, okay.
Und über Island.
Genau, ich habe einen Segway ins nächste Thema. Das ist ganz schön, weil eine Besonderheit von Island ist ja, dass Island zumindest was Energie angeht, komplett autark ist. Bei anderen Sachen ja nicht so. Also dadurch, dass es so eine karge Landschaft ist, müssen die zum Beispiel sehr viel Nährstoffe importieren. Und also so Pflanzen und Tiere halten auf Island ist nur begrenzt möglich. Genau, aber energietechnisch sind sie rund ums Jahr unabhängig wegen Geothermie einfach, ne, weil die auch einfach unfassbar viele Quellen haben, die einfach so heiß sind, ohne dass man da irgendwas machen muss. Und daraus kann man also wunderbar Energie beziehen. Im größten Teil der Welt ist das leider nicht so. Wir müssen uns drum bemühen. Und ich meine, wir haben ja, wenn wir über die Energiewende reden, haben wir immer so technisch die zwei ganz großen Probleme, von den ganzen sozialen Problemen natürlich abgesehen, dass wir es einmal saisonal speichern müssen, weil eben im Winter auf der jeweiligen Halbkugel in der Regel nicht genug Energie da ist. Und genau, das Problem muss man also irgendwie lösen mit Speichertechniken. Und das vielleicht leichter zu lösende Problem sind eben die Tag-Nacht-Wechsel. Also die Frage, wie hält man denn über Nacht den Strom, der am Tag generiert wurde. Und da kommen wir zum Thema Akkus oder Batterien. Also ich bringe diese Begriffe neuerdings immer durcheinander, weil es ja im Englischen Batteries heißt und das sind auch Akkus. Genau, also ich rede über Akkus, Dinge, die man tagsüber dann laden kann und nachts können sie wieder entladen. Oder wir wissen natürlich auch alle, dass man sie für die E-Mobilität im großen Rahmen braucht. Und eine Vielzahl von Problemen aktueller Akkus, die zwar schon sehr, sehr gut sind im Vergleich zu dem, was wir vor 10 Jahren hatten, ist, dass sie immer noch Lithium, oder neuere Generationen durchaus auch Natrium basiert. Die sind aber deutlich schwerer, deswegen meistens nicht im Auto verbaut. Genau, beide haben aber das Problem, dass sie mit Flüssigkeiten in irgendeiner Form ausgestattet sind, innen drin, und sobald die Flüssigkeiten, sobald Anode und Kathode aufeinandertreffen in den Akkus, macht's bumm. Wir erinnern uns daran, ich glaube, das müsste in einer ähnlichen Zeit wie der Vulkan gewesen sein, dass man mal mit einer bestimmten Marke von Handy nicht mehr in Flugzeuge rein durfte, weil die bekannt dafür waren, zu explodieren. Das waren also die Akkus. Und wer so ein bisschen im Bereich der Feuerwehr unterwegs ist, der weiß, dass es ein Riesenproblem ist, wenn so ein E-Auto gegen eine Wand oder gegen einen Baum fährt und die Batterie anfängt zu brennen. Da passiert dann leider im Akku etwa, also nicht nur, dass das also quasi eine exotherme Reaktion ist, die unfassbar viel Energie freisetzt und Puff macht. Es wird auch noch Sauerstoff frei. Das heißt, man kann diese Brände nicht ersticken, weil der Sauerstoff einfach aus dem Akku kommt. Und damit ist es also wirklich sehr, sehr schwierig, einen Brand von einem Akku zu löschen. Und je größer der Akku, desto größer das Problem natürlich. Eine Lösung dafür, und dann kommen wir jetzt so langsam dahin, wo ich eigentlich hin will, sind Solid-State-Batteries. Da ist dann eben keine Flüssigkeit mehr drin, sondern eine völlig andere Chemie. In der Regel auch kein Lithium oder Natrium, sondern wie gesagt, andere Stoffe. Und die haben dadurch, dass da sich eben nichts berührt, das geht dann alles, da müssen die Elektronen durch Kristallgitter durch. Deswegen ist es natürlich wieder je nach Chemie, aber deutlich unwahrscheinlicher, dass die durchgehen im Sinne von explodieren. Also viele Solid-State-Batteries gehen halt dann irgendwie kaputt oder so, aber die fangen nicht an zu brennen.
Okay.
So, und jetzt zur CES, das ist diese große Elektronenmesse, Elektronik und Informatik, nee, nicht Informatik, aber Unterhaltungselektronikmesse in Las Vegas. Die war, ich glaube, im Januar, vielleicht auch im Dezember, auf jeden Fall irgendwo um den Jahreswechsel rum. Hat ein sehr kleines, unbekanntes finnisches Unternehmen eine Batterie angekündigt, die oder ein Akku angekündigt, der in jeder Hinsicht besser ist als alles, was bisher auf dem Markt ist. Und hat auch, das ist nicht neu, das machen viele. Der Unterschied zu sonst war, dass die angekündigt haben und sie verkaufen es ab April. Es ist jetzt April.
Mhm.
Das Unternehmen Donut Batteries, also wie die der Süßware, das. Die Süßware, ist ein Ableger von einem Motorradhersteller, auch finnisch, der eben nur Elektromotorräder baut. Und die haben eben angekündigt, zum einen, wie gesagt, dass sie diese Batterie, die leichter ist als alle anderen Batterien, mehr Saft hat, Solid State ist, also nicht durchbrennen kann, bis zu 1 Million Mal aufgeladen werden kann. Und so. Also die eierlegende Wollmilchsau der Batterietechnologien. Und sie haben eben angekündigt, das Ding im Motorrad ab April zu verkaufen. So, das haben sie jetzt noch einmal verschoben, aber es ist wohl demnächst soweit. So, nun waren diese Claims so weit von der aktuellen Realität entfernt, dass das natürlich erstmal keiner geglaubt hat. Der CEO des Unternehmens, den man auf, wenn man auf idonotbelieve.com geht, sieht man den ganz gut.
Donut.
I Donut Believe, genau, alles am Stück. Da sieht man mehrere Videos mit ihm, ist ein sehr charismatischer Finne. Das für jemanden, der sich mit Finnland und finnischer Kultur auskennt, ist charismatischer Finne, ist schon lustig. Also ist jetzt was anderes als so ein amerikanischer CEO, aber ist schon sehr nah dran. Mit ein bisschen finnischem Geschmäckle. Genau, und der macht gerne mal so Bold Claims. Deshalb, das macht es quasi nur noch unglaubwürdiger. Aber was die jetzt seit Monaten machen, ist eine hervorragende Marketingstrategie. Ähnlich wie so ein Zahlensender, komplett unklar, ob das jetzt, was davon jetzt gelogen ist, was nur Marketing ist, weil sie gerade zum Beispiel keinerlei Investorengelder sammeln. Also und deswegen sagen sie immer, ja, warum sollten wir denn Marketing machen? Wir wollen ja gerade gar keine Investoren. Ja, und wir bringen das Ding im Mai raus und dann seht ihr ja, dass es echt ist. Mhm. Aber damit ihr euch bis Mai irgendwie geduldet, bringen wir jetzt unabhängige Tests raus, einmal pro Woche. Das lief jetzt den ganzen März durch. Da kam jeden Montag ein Test raus von einem unabhängigen Institut. Die machen dann immer irgendwas, was mal interessant ist, mal weniger interessant.
Ja.
Und tragen damit immer diesen Mythos, also halten den am Laufen. Ja? Alle, die irgendwie im Akku-Umfeld arbeiten oder auch nur grob damit zu tun haben oder sich einfach interessieren, so wie ich, sind halt wunderbar unterhalten. Mhm. Und sie haben halt jetzt schon, also viele Beobachter haben schon ausgeschlossen, dass es irgendwie eine traditionelle Lithium-Technologie sein kann, weil ein Test bewiesen hat, dass das Ding auch bei über 100 Grad noch irgendwie arbeitet, also geladen und entladen werden kann und dabei auch nicht kaputt geht. Und in einem Test ist auch diese, na, da ist immer so eine Vakuum-Pouch drumherum um die Batterie. Wenn die bei einem Lithium- oder auch bei einem Natrium-Akku kaputt geht, dann wäre der Akku danach sehr bald unbrauchbar. Das war also da auch nicht der Fall. So, und jetzt sind eben alle gespannt, worauf es hinausläuft. Mal abgesehen davon, dass das ein wunderbarer Zirkus ist, finde ich natürlich besonders schön, dass es eben eine europäische Geschichte ist. Ja, also sollte da was dran sein. Mhm. Und wirklich ein Akku, der in irgendeiner Form Rekorde bricht. Ja, also selbst wenn nicht alle Versprechen eingehalten werden, selbst wenn nur die Hälfte davon eingehalten werden, dann wäre das grandios. Und das wäre natürlich als Europäer irgendwie sehr schön zu wissen, dass wir hier auch noch in der Lage sind, irgendwas beizutragen zwischen dem ganzen Wirtschaftskrieg, zwischen China und den USA.
Also wir sind ja in vielerlei Hinsicht, das wird ja oft gerne vergessen, wir sind ja durchaus, können viele gute Sachen liefern und bauen, gerade so im Technologiebereich, nur geht das halt manchmal so, wenn man nur so im Alltag halt ist, geht das halt manchmal unter. Es fehlen halt manchmal einfach so ein bisschen diese guten Nachrichten. Und ja, mal gucken. Also ich bin auch gespannt. Ich höre das jetzt zum ersten Mal, was von diesem Donut Lab. Klingt auf jeden Fall interessant. Und dann muss man halt gucken. Sind das einfach Visionäre, die einfach das nächste geile Ding irgendwie rausbringen? Oder ist es halt ein Startup, von dem es ja durchaus auch einige gibt weltweit, die halt viel versprechen, aber müssen halt dann mal noch zeigen. Also Marketing allein reicht halt nicht, sondern sie müssen ja dann auch irgendwann mal zeigen, okay, das funktioniert tatsächlich, was ihr da vorhabt.
Ja, also was sie gerade halt wunderbar zeigen, ist, wie man quasi das ganze Internet an der Nase herumführen kann. Also egal, ob das am Ende wahr ist oder falsch. Sie haben auf jeden Fall ganz schön lang die Attention Span sozusagen gehalten. Ja, das ist schon eine wirklich schöne Geschichte. Ja, genau. Ich wollte noch dazu sagen, weil du es gesagt hast. Genau, europäische Unternehmen machen natürlich noch sehr interessante Sachen und auch innovative Sachen. Häufig ist es allerdings eher so in dieser Zulieferindustrie. Ja. Also das prominenteste Beispiel ist ja immer wieder ASML. Das niederländische Unternehmen, was quasi die Maschinen baut, mit denen Chips gebaut werden und das einzige Unternehmen der Welt ist, was diese Maschinen bauen kann. Mhm. Und genau, aber als Enduser sieht man ja relativ wenig europäische Produkte. Es werden wieder mehr, habe ich das Gefühl. Ist schön. Aber ja, je mehr, desto schöner natürlich.
No. Weißt du, was auch schön wäre?
Was wäre denn auch schön?
Ein bisschen Musik. Haben wir Musik?
Ja, wir haben Musik. Ich habe mal was rausgesucht. Warte mal, jetzt überlege ich mal. Ach hier, wenn du da bist, dann fangen wir doch mal. Nee, wir fangen doch mit Ketzer an. Wie unsere Hörerinnen und Hörer wissen, hören wir gerne Musik aus dem Free Music Archive, weil die Lizenz, also weil die offene Lizenzen hat, Creative Commons Lizenzen. Dabei tun sich vermehrt immer wieder dieselben Künstler hervor, die das jetzt schon seit einigen Jahren offensichtlich machen. Eine, ich glaube, Künstlerin, die wir hier schon öfter gehört haben, ist Ketzer. Und den Titel, den wir jetzt hören, ist Behind in Front. Bis gleich. Schrecke ich mal den Cyrox auf, weil ich überhaupt nicht gesagt habe, dass es gleich zu Ende ist. Willkommen zurück. Cyrox, willkommen zurück.
Wir sind ich war die ganze Zeit da, also keine Sorge. Ich habe den lieblichen Klingelausch.
Schön. Ja, wir sind wieder, immer noch im Freien Radio Potsdam, weil der zweite Montag im Monat ist. Übrigens erreicht ihr uns auf unter radio.ccc-p.org und auf Mastodon ccc@chaos.social und ihr könnt uns auch E-Mails schreiben an radio@ccc-p.org. Genau, warum? Weil wir beim CCCP sind, dem Chaos-Treff in Potsdam. Übrigens jeden Mittwoch ab 19 Uhr gibt es ein bisschen was zu essen und zu quatschen im Freiland.
Und zu basteln,
genau. Alle sind herzlich eingeladen, man muss nicht einen Mitgliedsbeitrag zahlen oder irgendwas ähnliches, einfach vorbeikommen und nett sein. Reicht völlig. Ja. Genau. Übrigens, wir sollten es einmal zwischendurch ansagen, vielleicht machen wir es am Ende nochmal. Wir machen auch eine kleine Veranstaltung. Dazu muss man sich allerdings anmelden, kann man nicht einfach vorbeikommen, nämlich zu Pfingsten, unseren MySpace. Das wird auch im Freiland stattfinden. Genau, und die URL dazu packen wir in die Shownotes, weil wir festgestellt haben, wir machen nicht genug Search Engine Optimization. Wenn man jetzt nach MySpace, also dem Monat MySpace sucht, findet man uns
genau.
Nicht.
Genau, MySpace mit AI.
Genau. Genau, so.
Ja, wobei das ist erstmal nur der Call for Participation, also die Bitte, dass man eigene Beiträge einreichen kann. Für alle weiteren Infos bleibt einfach, haltet euch über die gewohnten Kanäle unseres Chaos-Treff auf dem Laufenden.
Genau, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt schon wisst, oh, ich würde gerne über was reden, weil ich zum Beispiel einen neuen Akku entwickelt habe und den würde ich gerne auf einer großen Konferenz vorstellen, das könnte man bei MySpace zu Pfingsten machen mit einem kleinen Workshop. Oder Astronauten sind herzlich willkommen, besonders die, die gerade um den Mond geflogen sind. Und über die redet man nämlich jetzt ein bisschen. Ich will anfangen.
Mach mal.
Gut. Ich habe nämlich heute Morgen einen Artikel ernstzunehmend sogar gelesen, nämlich bei acm.org. Das ist die Informatik Wissenschaftsgesellschaft. Wie heißen sie eigentlich? Um Gottes Willen, ACM, die ACM. Ich sage immer nur ACM, deswegen weiß ich nicht, wie sie eigentlich heißt.
Was die Gesellschaft der Informatik in Deutschland ist, ist quasi die ACM für USA oder den also.
Genau, und damit halt leider auch weltweit sozusagen ACM. Die sagen aber auch überall nur ACM. Communications of the ACM. Na, ist ja auch egal. Also die ACM. Da hat sich.
Warte, ganz kurz, ich hab's. Die Association for Computing Machinery.
Oh, nice. Sehr gut. Also, wie man am Namen auch hört, schon etwas älter.
1947.
Sehr gut. Wow, so wirklich alt. Herzlich. Herrlich. Da hat sich jemand, der auch ein bisschen damit beschäftigt war, aus wissenschaftlicher Sicht, nämlich ein wenig Einblick gegeben, wie denn die Software der Artemis-Mission aussieht. Und zwar da geht es ja genau gesagt um die Orion-Kapsel. Denn Artemis ist erstmal nur das Programm, so wie Apollo. Und Artemis 2 besteht ja daraus, dass da irgendwie eine riesige Rakete, es ist eigentlich die SLS, ich habe da mich gar nicht so mit beschäftigt, also eine sehr starke Rakete, zu Apollo war das dieses Saturn V und jetzt gibt's halt eine neuere, tollere Rakete und das, was oben drauf sitzt, wo dann die Astronautinnen und Astronauten drin sitzen, das ist die Orion Capsule und das Ding ist eben auch um den Mond gekreist. So, und früher, TM, war das ja so, dass man Systeme bauen musste. Nee, Moment, auch früher hat man schon Systeme gebaut, die gegen Ausfall gesichert sind durch Redundanz. Das kennt man sowohl aus der Raumfahrt als auch aus der Luftfahrt vor allen Dingen. Auch bei der Luftfahrt muss man sich ja damit auseinandersetzen, dass die Strahlung in hoher Höhe deutlich stärker ist, weil der Schutz unserer Erdatmosphäre eben nicht da ist. Also es ist ja speziell das Magnetfeld der Erde, was die Strahlung abhält, den Boden zu erreichen. Und im Weltall, völlig außerhalb der Atmosphäre, ist das natürlich nochmal schlimmer und das ist schon für Menschen nicht so gut. Aber noch schlimmer ist es eben für die Rechner, die mitfliegen. Speziell jetzt, wenn es irgendwie wirklich hochkomplexe Maschinen sind im Vergleich zu dem, was Apollo in den Weltraum geschossen hat, ist das heute ja wirklich deutlich, deutlich schlimmer oder deutlich komplexer. Und in der Luftfahrt ist es so, dass man häufig mehrere Computer einsetzt, die nebeneinander das Gleiche tun. Und ein, wovon man eigentlich vielleicht schon mal gehört haben könnte, ist, dass man eben häufig eine ungerade Anzahl an Rechnern, Prozessoren und so weiter hat, die die gleiche Berechnung ausführen und dann gibt es so ein Mehrheitsdingens. Also wenn ein Prozessor was anderes ausgerechnet hat als die beiden anderen, dann geht man davon aus, dass da wohl ein Fehler entstanden ist und dass das Ergebnis der beiden anderen Prozessoren wird genommen. So, für den Weltraum hat man, und speziell jetzt für Artemis, bei Apollo war es auch noch so, da waren es auch 3 oder 5 Rechner. Und bei Artemis ist es jetzt aber so, dass man sich das gespart hat und stattdessen alles immer doppelt redundant auslegt, weil die Erkenntnis der letzten Jahre war, dass dieses die Elektronik und auch die Software, die man braucht, um dann wiederum festzustellen, wer ist denn die Mehrheit, also wer hat denn jetzt den Fehler gemacht? Auch das ist wieder anfällig. Mhm. So, und jetzt ist es also so, dass auf vielen verschiedenen Ebenen alles doppelt passiert. In dem Artikel spricht der Autor davon, dass es dann am Ende achtfach ausgerechnet wird. Tatsächlich alles passiert achtfach. Und es gibt noch ein unabhängiges Backup-System, wo ein zweites Team eine völlig andere Software entwickelt hat, um sich auch noch gegen Softwarefehler abzusichern. Ja, also wenn halt, denn ist ja egal, wie redundant du die Hardware baust, wenn halt der Software-Bug da drin ist, dann passiert das ja in allen Rechnern gleichzeitig. Deswegen gibt es tatsächlich nochmal ein redundantes Backup-Operating-System, was von einem anderen Team entwickelt wurde und dann reduzierte Funktionalität nur hat, aber eben auch die Sonde steuern kann.
Aber das heißt, ganz kurz zum Verständnis, Sie haben dann quasi 8 verschiedene Sensoren?
Nee, tatsächlich, also Computing, CPUs, wenn man so will. Und dann, also du hast mal, sie nennen das FCMs.
Okay.
Die rechnen jetzt gleichzeitig etwas aus, geben ihr Ergebnis weiter. Hier ist
in der Hoffnung, dass da nicht aufgrund von atmosphärischer Störung, aufgrund von Strahlung da irgendwie Bits gekippt sind zum Beispiel oder sowas?
Genau, also jetzt
oder Produktionsfehlern oder was auch immer, aufgrund von irgendwelchen Störungen, okay?
Genau, also ich lese mal kurz vor. Orion utilizes 2 Vehicle Management Computers, also 2 Rechner, each containing 2 Flight Control Modules. Wiederum 2. And redundancy goes deeper. Each FCM consists of a self-checking pair of processors. Ja, also 2x2x2. So, und damit hast du eben 8 Rechner, die hier bauen. So, und der Gag, den sie unten drunter machen, wenn einer dieser Prozessoren selber durch Self-Checking rausfindet, dass irgendwas schiefgegangen ist, geht der silent, sagt also nix. Ja, also es funktioniert ja alles tatsächlich auf Zyklenebene parallel. Also alle Rechner machen zur gleichen Zeit, gehen sie durch die gleichen Bits. Und wenn durch, das kennt man auch so, Error Correction Codes und sowas, was es jetzt auch in handelsüblichen Rechnern gibt, eine CPU feststellt, da ist was schiefgegangen, dann macht er nicht weiter. Bis zum nächsten Checkpoint sozusagen. Ja. Dadurch findet in der anderen CPU, ist also klar, okay, dann der andere Held sagt nichts. Also ist mein Ergebnis jetzt das, womit wir weitergehen.
Okay.
Und dadurch, dass das jetzt auf mehreren Ebenen passiert, kommt man zu einem Design, was eben sehr robust ist und durchaus auch robuster als eben diese Majority-Vote-Systeme.
Mehrheitsentscheid, Mehrheitsvotum, ja.
Genau, weil eben die ja darauf, die haben eben diese Self-Checks nicht gehabt, sondern haben eine falsche Antwort weitergegeben. Ja, also der Rechner der Prozessor, der betroffen war, hat trotzdem irgendwas ausgerechnet. Das war aber dann halt falsch. Und dann musste eben jemand, also eine weitere Instanz oben drüber entscheiden, oh, das ist falsch.
Ja. Okay, und dann, also es geht vor allem generell um die Hardware, nicht nur um Sensoren, sondern wirklich um die Hardware, die dann halt mehrfach redundant ist. Oder einfach dadurch, dass du die Redundanzen auf den verschiedenen Ebenen halt einfach einbaust, gibt es dann dieses Achtfache, was du halt meintest, und dann will man noch eine zusätzliche Sicherungsebene haben.
Genau.
Für die Software, die natürlich auch Fehler enthalten kann.
So ist es.
Und die verarbeiten dann dieselben Ergebnisse der Prozessoren, oder die laufen dann auf einem, wie hast du es genannt, Flight Control Module?
Flight Control Module, ja. Genau, also ich meine, alles andere, was du gerade noch angesprochen hast, so die Sensoren und so weiter, ne, dass die redundant ausgelegt sind, das ist ja sowieso schon so. Der Unterschied jetzt auch zu Apollo, ist, dass die Software viel, viel mehr steuert. Also bei Apollo wurden halt einzelne Ventile und so weiter häufig noch nicht durch Software gesteuert, sondern eben durch Relais und so selber, also mechanische Systeme häufig. Und das ist eben jetzt nicht mehr so. An vielen Stellen wird jetzt eben Software eingesetzt, um eben, na klar, eine effizientere Steuerung zu erreichen. Und ich nehme auch an, dass die Astronautinnen vielleicht nicht mehr so viel eingreifen müssen. bestimmt noch können, aber eben nicht müssen. Und genau, also viel mehr Komplexität jetzt in Software und deswegen eben diese neue Fragestellung, wie stellt man denn sicher, dass hier die Software, nee, dass das Compute, ne, also Memory und Compute nicht Fehler produziert, die es sonst nicht gegeben hätte, weil gar keine Software im Einsatz war. Was so die ganzen Sensoren und so weiter angeht, das wissen wir ja auch so bei den Voyager-Sonden und so weiter, das war ja schon immer häufig doppelt und dreifach ausgelegt und dann wird muss natürlich aber wieder eine Instanz entscheiden, was denn jetzt falsch gelaufen ist. Ne? Ja. So. Genau, also die Details will ich jetzt, also viel mehr ins Detail will ich gar nicht gehen, weil ich den Artikel jetzt auch nur einmal gelesen habe. So. Ich fand es sehr interessant, ist auch ein übersichtlicher, kurzer Artikel. Was ich mitgenommen habe und jetzt hier auch quasi verbreiten will, ist also, dass dieses Majority Voting, was ich auch immer so für State of the Art gehalten habe, dass das eben heute zumindest bei dem Artemis-Programm, Artemis-Programm nicht mehr zum Einsatz kommt, sondern dass man jetzt hier eben dieses doppelt ausgelegte Fail-Silent-Design, wie sie es hier sagen, oder wie sie es nennen, dass sie das jetzt benutzen. Genau.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass die Software auch gut funktioniert, die sie da am Laufen haben.
Sie sind ja erstmal wieder zurückgekommen, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, genau. Also war auf jeden Fall eine schöne Geschichte, das so mitzuverfolgen, auch live mitzuverfolgen tatsächlich. Ich habe ja eine Zeit lang mal immer ganz gerne so spät abends, spät nachts geguckt auf BR Alpha, haben sie ja irgendwie dann so die Videos gezeigt oder teilweise auch das Material von den Apollo-Missionen. Das war tatsächlich ganz schön. Also auch so dieses so, und sie starten jetzt, also wirklich auch so diese Berichterstattung rund um das Kontrollzentrum. Und das waren aber Aufzeichnungen. Und das, was man jetzt aber verfolgen konnte mit, hey, da fliegen jetzt wirklich nach über 50 Jahren mal wieder Menschen zum Mond oder um den Mond. Das hatte irgendwie nochmal einen anderen Reiz, muss ich gestehen. Also das war schon schön.
Ja, das ist ja wie bei der ersten Mondlandung, die ja irgendwie nach den meisten Metriken das größte Spektakel, Medienspektakel der Welt war, ne? So.
Ja.
Also das Weltraum begeistert schon immer noch viele Leute. Auch hier diese letzte Mission, die ich noch im Kopf habe, war die Landung auf einem Asteroiden oder Kometen. Oh, ups, nicht vorbereitet, aber das hat ja durchaus auch viele Leute beschäftigt, was da, und alle wollten wissen, was passiert jetzt gerade, was passiert live, ja.
Ja.
Schon spannend.
Wobei ich auch sagen muss, man ist da ein bisschen verwöhnt durch so SpaceX und Co., was so gerade auch so die Videoübertragung während der Mission angeht. Ich habe das selber bei mir gemerkt und teilweise auch die Reaktion im Netz, dass halt so, dass es einfach sehr lange gedauert hat nach dem Start der Rakete und der Mission, dass man überhaupt einen Videostream von der Kapsel bekommen hat. Da ist man sehr verwöhnt worden von SpaceX, die quasi ja nur einen kurzen Aussetzer hatten. Dann haben sie umgewechselt auf andere Infrastruktur und dann konnte man relativ zügig dann das weitere Geschehen verfolgen. Ja, ich weiß nicht, was das, also wie da die technischen Hintergründe dafür sind oder die Unterschiede, warum das so ist, aber das war dann auch schon irgendwie interessant zu sehen, okay, ja, man hat, die Sehgewohnheiten haben sich ein wenig geändert.
Ja, also ich denke, für SpaceX war das ja auch Teil des Investitionsplans sozusagen, also die haben ja schon versucht, also Gelder zu sammeln von Investoren. Damit war natürlich Medienecho für die enorm wichtig. Und ja, aber das hat schon Schönes, ne? Also auch diese Blüten von, wie hieß dieses Video? Also sie haben es ja auch immer genannt, Rapids Disassembly, ne? War ja immer den Begriff, den sie verwendet haben für eine Explosion.
Ach so.
Und da gab es ja diesen schönen Videozusammenschnitt, den SpaceX auch selber veröffentlicht hat, wie da die Raketen eine nach der anderen explodieren.
Ja.
Halt
ja.
Immer unbemannt, mein Gott.
Ja. Ja. Nee, aber das war jetzt jetzt ein Rekord für Artemis 2. Noch nie waren Menschen so weit weg von der Erde.
Ja. Sehr schön.
Hat ja auch manchmal seine Licht- und Schattenseiten, im wahrsten Sinne des Wortes.
Stimmt. Ja, und dann gab es ja noch diesen einen lustigen, also man ist ja dann doch immer verwirrt, ne? So, also auf der einen Seite, das war ja, glaube ich, auch was mit durch die Medien ging, haben die natürlich alles speziell und neu entwickelte Toiletten und alles super spacig. Und auf der anderen Seite machen sie aber Fotos mit ihren iPhones, die Apple ja Marketing geschickt da jedem in die Hand gedrückt hat. Und das andere, was wir im Stream gesehen haben, was du entdeckt hast, hast du das eigentlich auch auf BR Alpha gesehen?
Nee, ich hab's im Fediverse auf Mastodon gesehen.
Ah ja.
We are still updating Outlook, so everything but email is go.
So, genau. Also Outlook ist mit um den Mond geflogen.
War ein Funkspruch, der vom Kontrollzentrum Richtung der Orion-Raumkapsel es gab. Hintergrund der Geschichte war, sie haben da auch irgendwie Tablets gehabt, die mittlerweile sehr nah an so, ja, du meintest schon iPhone beispielsweise, also wirklich so Endverbraucherelektronik halt ist. Und da lief dann offenbar auch Outlook, beziehungsweise lief dann teilweise auch nicht. Sprich, man schlägt sich mit quasi mindestens genau denselben Problemen rum, die man so normalerweise hat, wenn man Outlook benutzt. Gibt da auch einen schönen Artikel oder ein schönes Zitat, das unter anderem bei Heise auch verlinkt ist oder niedergeschrieben ist. So von wegen, ja, es kommt eh öfter vor, dass das Outlook mal ein bisschen Probleme macht. Aber das scheint ja offenbar nicht so schlimm zu sein. Aber also schöne Geschichte am Rande. Ja.
Genau, und damit wollen wir in unser Lieblingsthema, glaube ich, auch eintauchen für die letzten 10 Minuten, nämlich den Frühjahrsputz der Geräte. Also wir wissen zum einen, ist das in den Medien viel, dass wir natürlich durch die Verwendung von Microsoft-Produkten und anderen Produkten amerikanischer Anbieter auch ein bisschen davon abhängig sind, was die amerikanische Regierung so entscheidet. Wir sind natürlich auch davon abhängig, wie die Infrastruktur der amerikanischen Konzerne gerade funktioniert. Und wir sind eben nicht unabhängig, ja, so. Und das ist also der eine Aspekt, weshalb man vielleicht immer mal wieder darüber nachdenken sollte, warum man denn jetzt immer noch, weiß ich nicht, Microsoft OneDrive benutzt oder ich nenne hier mal zu Microsoft, aber ihr wisst, es gibt auch 1000, nee, nicht 1000, aber 5, 6 andere große US-Unternehmen, auf deren Software wir angewiesen sind. Apple haben wir auch schon genannt hier.
Google, Meta,
exakt. Und dann gibt's aber auch noch so Dinge, die man auf dem Telefon hat, die man irgendwie so unterschätzt, was die so machen. Cyrox hat uns nochmal den Artikel von Netzpolitik rausgesucht, der ist schon von 2025, ist aber immer aktuell, ist ein Evergreen, wo eben nochmal genannt wurde, ja, es sind eben vor allem Dating-Apps, die ja, wo man ja den Standort freigeben muss, um eben ja Kontakte in der Nähe zu sehen und zu finden, die aber dann eben den eigenen Standort nicht nur dafür verwenden, um das rauszufinden, was sie vorgeben, sondern sie speichern den eben auch und verkaufen den dann sehr fröhlich und gewinnbringend weiter. Und also neben den Dating-Apps gibt es dann auch noch so die altbekannten Wetter-Apps. Ich glaube, die man, also so in meinem Bekanntenkreis entdecke ich das immer wieder. Da benutzen Menschen einfach die vorinstallierten Apps, die ja häufig auf so, ja, auf den 0815-Telefonen ist schon irgendwas drauf, so Wetter online und sowas. Und einfach
ist weil halt sie, praktisch.
Ja, so, na, und so ist es ja da. So. Mhm. Und es macht ja nur das Wetter, was soll's.
Ja.
Aber auch die nehmen eben den eigenen Standort auf, klar, um rauszufinden, wo man jetzt das Wetter sehen will. Und eigentlich gibt es da sehr, sehr gute Alternativen, entweder öffentlich oder häufig, na, meistens auch freie Software, die eben das schon vom Prinzip her nicht machen wollen, ja, die es gibt, weil sie eben nicht versuchen, irgendwie Profit damit zu machen, dass sie die Daten der Nutzer verkaufen.
Wie, was? Wetter-Apps verkaufen meine Daten?
Ja. nicht wahr? Also das ist ja genau der Netzpolitik.org-Artikel, den wir nochmal in die Shownotes packen. Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Aber ja, da wird eben einfach der Datensatz von Wetter Online, also so über alle Nutzer, die immer mal so gucken, wie ist denn hier gerade, ist die Sonne draußen oder was, die übermitteln natürlich auch gleichzeitig mit, wo sie sich gerade befinden. Und das kann man ja wunderbar zu Werbezwecken nutzen. Ja,
so. Und gerade wenn man sich überlegt, so okay, kommt der Regenschauer jetzt bei mir vorbei oder nicht, schön das Regenradar und so verwenden, da guckt man ja auch öfter irgendwie nach, so von wegen Tages- und Wochenendplanung, was mache ich in den nächsten 2 Stunden, gehe ich jetzt raus oder später? Oder gehe ich überhaupt gar nicht raus? Da nutzt man dann schon öfter. Und es ist ja auch ein Einsatzzweck dann eben auch. Also gibt ja auch einen Grund, warum die dann den Standort im Zweifel halt haben wollen. Weil du willst natürlich das Wetter oder das Regenradar für deinen aktuellen Standort wissen. Aber wenn sie halt hintenrum deine Standortdaten auch weiterverkaufen und auch Profile darüber bilden, dann lässt sich da auch jede Menge über dich und dein Leben so halt rausfinden.
Ja, insbesondere dann, wenn mehrere Apps vom gleichen Konzern kommen. Also ich meine, Wetter-App kann mittlerweile jeder bauen, ja, so, und die dann halt irgendwie mit unterzubringen und das noch zu kombinieren mit zum Beispiel der App, die eigene Smartwatch oder diesen Fitness-Tracker benutzt, ja, oder steuert. Ich weiß nicht, also mittlerweile, das geht ja gar nicht mehr anders. Ja. Wenn man sich so ein Ding an den Arm macht, dann muss man auch eine App installieren, um das Teil zu steuern oder um die Informationen davon abzurufen. Und auch so ein Fitness-Tracker nimmt natürlich immer auf, wo er sich gerade befindet. Denn das ist ja häufig auch der Sinn, wenn man laufen geht, dass man die Strecke mit erfasst oder ähnliches. Und beim Fitness-Tracker kommt natürlich auch noch dazu, dass Gesundheitsdaten, die ja nach deutschem Recht auch nochmal gesondert geschützt sein sollten, auch mit in diese App fließen und also welche App auch immer das jetzt ist, wenn sie nicht frei ist, könnt ihr euch eigentlich fast schon darauf verlassen, dass die Daten auch anderen angeboten werden, um damit halt irgendwie ein Profil über euch zu erstellen. Genau, und hier wollen wir nochmal dazu aufrufen, einen Frühjahrsputz zu machen auf dem Telefon, auf dem Rechner, auf dem, weiß ich nicht, Tablet oder Fernseher, den ihr benutzt. Also zum einen schmeißt doch die Apps weg, die ihr überhaupt nicht mehr benutzt. Glücklicherweise, wir hatten es vorhin erst davon, wenn man Apps lange nicht benutzt, schalten Android und auch iOS mittlerweile Berechtigungen ab, sodass sie eben nicht mehr den Standort tracken können. Aber geht lieber auf Nummer sicher und löscht. Tut euch selber was Gutes.
Gibt ja auch oft genug den Fall, dass du auch einfach Apps auf deinem Telefon hast, wo du die schon lange nicht mehr benutzt hast, wo du gar nicht mehr weißt, weswegen war ich da eigentlich, bin ich da überhaupt noch angemeldet. Dann natürlich erstmal gucken, sein Konto zu kündigen, beziehungsweise vorher auch die Daten zu löschen und dann die App runterschmeißen. Ja, aber da einfach auch mal ein bisschen aufzuräumen. Das schont euren Speicherplatz und macht auch einfach ein leichteres Gemüt, dass man einfach da nicht mehr so Wanzen oder Tracker irgendwie hat, die man eh nicht mehr benutzt.
Genau. Und wenn ihr dabei seid, so ein Inventar sozusagen im Kopf zu machen über die eigenen Apps, schaut doch mal, ob es nicht mittlerweile freie Alternativen gibt zu Dingen, die vielleicht schon vorinstalliert waren auf dem Telefon, die ihr vielleicht auch gar nicht loswerdet. Ja, das gibt's ja leider auch ganz oft. Aber eben so eine Wetter-App, da gibt's in Deutschland gibt's die Warnwetter-App, das ist die vom Deutschen Wetterdienst. Die nimmt natürlich auch einen Standort auf, aber der Deutsche Wetterdienst hat kein Interesse daran, die Daten an jemand anderen zu verkaufen. Vermutlich, ziemlich sicher wird der Wetterdienst das selber auch gar nicht erfassen. Auch hier gibt es eine freie Alternative, Tiny Weather Forecast oder die kleine Wettervorschau, je nachdem, in welcher Sprache ihr euch bewegt. Benutzt die Daten vom DWD und hat auch eine sehr ähnliche Funktionalität. Sowohl Cyrox als auch ich nutzen das, weil es zusätzlich eine tolle Integration zu GadgetBridge hat. Schon öfter angesprochen, das ist also die freie Alternative, um euren Fitness-Tracker zu steuern. Auch hier schaut mal, ob ihr denn wirklich die App von dem Anbieter braucht oder ob nicht auch die GadgetBridge das genauso gut kann, vielleicht sogar besser, weil die App ist dafür, dass sie sehr viel Funktionsumfang hat, sehr leichtgewichtig, kommt es mir immer vor. Und da ist ja eben auch keine Werbung drin und kein unsinniger Mist, sondern das ist einfach das, was man erwartet von so einer App, die einen Fitness-Tracker steuert.
Und es ist auch quelloffen.
Und ja, das ist natürlich für uns immer wichtig. Also man kann auch reinschauen und Menschen schauen da auch rein, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Genau, Gadget Bridge, Warnwetter oder Tiny Weather. Genau, hier nur kurz einschieben, dass ihr natürlich, wenn euch das Thema am Herzen liegt, gibt es auch Alternativen zu den 0815 Fitness-Trackern aus dem Supermarkt oder eben den großen Anbietern. Ich habe selber eine Bangle.js. Das ist so eine britische Uhr, die ist auch völlig quelloffen, ein bisschen teurer. Auch die alten Pebbles, wer sie noch kennt, Pebble Watches gibt's wieder. Auch da ist alles quelloffen und beide haben eine schöne Integration zu Gadget Bridge. Bei Bangle.js ist es sogar so, dass sie gar nicht erst eine eigene App gebaut haben, sondern die sind quasi von Anfang an Gadget Bridge. Das heißt, sobald ihr so eine Bangle.js kauft, unterstützt ihr auch noch die Entwicklung von Gadget Bridge mit eurem Geld. Ja, da zum Beispiel aufrufen.
Genau. Und kann man ja einmal so durchschauen, wie gesagt, durch die Apps, die ihr so habt, welche ihr davon vielleicht nicht mehr braucht, wo es vielleicht Alternativen gibt. Und das kann man ja auch Stück für Stück machen. Dann eben mal gucken, was es da so gibt. Und wenn man das regelmäßig mal macht, zum Beispiel so im Rahmen von so einer Art Frühjahrsputz oder zum Beispiel auch im Rahmen vom DI Day, dem Digital Independence Day, den wir hier auch ein paar Mal besprochen haben schon, wo es ja darum geht, einmal im Monat sich hinzusetzen, nämlich am ersten Sonntag zum Beispiel, und einfach mal zu schauen, okay, welchen Dienst kann ich heute ersetzen oder welche App, vielleicht durch eine freie und quelloffene, die meine Daten nicht abschnorchelt, dann geht's auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Genau. Will ich übrigens nochmal aufgreifen, weil das auch eine Erfahrung aus den letzten DI Days ist, wo ich da war. Das Ziel ist hier nicht Perfektion. Ja, also man den Aufwand zu treiben, komplett unsichtbar zu sein sozusagen und für Werbetreibende und so weiter. Das ist da müsste man wirklich sehr viel machen. Ja, das ist häufig in vielen Fällen gar nicht möglich. Also es geht hier nicht um Perfektion, sondern darum wirklich Stück für Stück sich sozusagen aus diesem Netz rauszuziehen. Und für manche Sachen, wie zum Beispiel eine Wetter-App, ist es ein ganz, ganz kleiner Schritt, der aber schon eine recht große Wirkung hat. Und darum geht es uns auch beim DI Day. Ja? Also man muss nicht gleich das, weiß ich nicht, super sichere Handy mit Graphene OS ausstatten und sich komplett von Google verabschieden. Es wäre natürlich schön, wenn man soweit ist, aber wenn noch nicht, dann ist es vielleicht auch einfach okay, eine neue Wetter-App zu installieren, die frei und Open Source ist.
Oder den Mail-Anbieter und die Mail-App zu wechseln über die Zeit, ja. Ja, und ansonsten natürlich, was kann man sonst noch so machen? Schaut doch mal, habt ihr vielleicht noch irgendwo einen Server rumstehen, der ein bisschen rumgammelt und verschimmelt, den vielleicht mal wieder zu updaten? So der eine da hinten links, an den ihr schon gar nicht mehr gedacht habt, dass der überhaupt noch existiert. Also vielleicht einfach mal wirklich updaten, wenn nicht sogar einstampfen oder einfach umzunutzen. Man hat ja da über die Zeit dann vielleicht dann doch mal so Systeme angesammelt. Und ansonsten auch mal zu schauen, habt ihr irgendwelche Abos, die ihr nicht mehr braucht? Irgendwelche Dienste, die ihr nicht mehr braucht und nutzt und auch nicht mehr nutzen wollt? Kündigt die doch einfach mal. Auch da sammelt sich aus meiner Erfahrung irgendwie manchmal Dinge an, die sammelt sich an und man nutzt es eigentlich nicht mehr. Da werden dann nämlich auch Dinge frei, dass man gute Podcasts und Medien beispielsweise oder Projekte unterstützen kann, die es auch einfach nötig haben, die einfach gute Arbeit machen, da gibt es eine ganze Reihe von, und die einfach mal zu unterstützen, auch unabhängige KünstlerInnen, die gute Arbeit machen. Und das kann man natürlich machen, indem man die entsprechend finanziell unterstützt. Wird immer wichtiger aus meiner Sicht, und man kann das genauso aber auch machen, indem man das einfach weiter sagt, weiter teilt, was es da so alles gibt. Wir müssen auch einfach ein bisschen schauen, dass wir unsere Strukturen ein bisschen verstärken und Menschen, die gute Arbeit machen, auch davon auch leben können, weil die anderen machen es auch.
Ja. Jo, damit sind wir auch am Ende unserer Sendung angelangt. Wir haben ja Knops gar nicht zur Verfügung, der uns das Ganze hier schneller spult.
Was? Brauchen wir doch gar nicht. Nee, kriegen wir schon hin.
Genau. So, und damit ziehen wir uns hier raus für den Monat April und hören uns im Mai wieder. Schaut mal beim MySpace vorbei, also nicht in der alten Plattform, sondern bei unserem Call for Participation für den MySpace zu Pfingsten. Werden wir auch nächstes Mal sicherlich nochmal ansprechen. Genau, und dann wünschen wir euch einen schönen Monat April und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet im Mai.
Genau, so machen wir das. In diesem Sinne. Tschüss und abonniert uns gerne auf radio.ccc-p.org.
Macht das. Ciao, ciao.
Ciao.